Liebe Gemeinde, wir haben am letzten Sonntag gelernt, dass Not und Bedrängnis, dass Schwierigkeiten nicht bedeutungslose Erfahrungen im Leben eines Christen sind, sondern sie haben alle einen Sinn. Und die werden auch Christen nicht erspart, keinem von uns. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn es uns momentan gut geht, gesundheitlich, was die äußeren Umstände angeht, aber auch was unseren Seelenzustand oder psychischen Zustand angeht. Nein, Gott verfolgt immer sein schöpferisches und notwendiges Ziel mit uns Menschen und mit jedem von uns, mit jedem Christen. Es gibt einen herausragenden Grund für die Bedrängnisse und für die Not, was wir als Christen daraus lernen können oder wie wir uns dabei verhalten können. Darüber sprachen wir in der Bibelstunde jetzt am letzten Mittwoch. Kann man sich das anschauen, die Bibelstunde, oder anhören. Und Jesus Christus selbst, sein Leiden, sein Beispiel, dass er nach Gottes Willen gelebt hat, auch wenn ihm das unangenehm war, oder ihn geschmerzt hat, auch wenn er mit Todesangst zu kämpfen hatte. Und das gibt uns auch Trost. Und wenn wir Anteil nehmen an dem, was Jesus für uns getan hat, tröstet uns das auch. Heute geht es darum, dass wir Gottes Verheißungen leben. Gott hat zu uns gefallenen Menschen einmal Ja gesagt. Und das hat er in vielen Verheißungen im Alten Testament durch die vielen Propheten gesagt und immer wieder bestätigt. Und das Volk Israel, jeder Einzelne, hat nach vorne geschaut. Wann kommt das mit dem Messias? Wann wird es endlich soweit? Wir sind eine Gemeinde des neuen Bundes als Christen. Wir möchten Verheißungen leben. Und wir möchten einfach dadurch auch Zuversicht schöpfen in schwierigen Zeiten. Und diese Zeiten, in denen wir leben, sind nicht einfach. Manche sagen sogar sehr schwierig, unerträglich. Das ist individuell, wie man das empfindet. Ich lese als Fortsetzung des Bibeltextes aus dem 2. Korintherbrief ab Kapitel 1, die Verse 15 bis 20 nach der Schlachterübersetzung. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein wäre? Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, also in Christus, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zu Lob durch uns. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was für ein verzwickter Text. So viele Ja's und Neins. Was meinst du, Herr, damit? Deshalb bitten wir dich, dass du uns dieses Wort erschließt durch deinen Heiligen Geist. Amen. Drei Gedanken zu diesem Bibeltext. Das erste, ein Christ sollte stets zu seinem Wort stehen. Gottes Ja zu seinen Verheißungen. Und das dritte, wie Jesus Christus Gottes Verheißungen bejaht und erfüllt. Jeder von uns kennt dieses schmerzhafte Gefühl, von dem wir schon gerade gehört haben. Auch in diesem Bibeltext. Und dieses Gefühl überkommt uns, sobald andere Menschen boshaft über uns reden oder über jemanden, der uns lieb ist. Wenn sie Unwahrheit vielleicht sogar verbreiten. Man wird vielleicht falsch wiedergegeben, weil man missverstanden wurde oder ganz bewusst, und das ist noch schlimmer, wird man falsch wiedergegeben. Unsere Motive, unsere Absichten werden vielleicht missinterpretiert zu unserem Ungunsten und dadurch wird auch unsere Integrität, unsere Gradlinigkeit in Frage gestellt. Hat jemand von euch schon sowas erlebt? Einer, zwei, drei, vier. Ja, ich merke viele. Ich habe das oft erlebt. Ich habe das erlebt und gerade, und was mich da am meisten geschmerzt und gewundert hat, in christlichen Kreisen. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass in christlichen Gemeinden mehr böse, schlecht, hinter dem Rücken eines Menschen geredet wird, als sonst. Und das tat und das tut mir immer noch leid. Klatsch, Tratsch, Verleumdungen, furchtbar. Deshalb kein Wunder, dass wir in der Bibel ganz viele entschiedene Worte finden, die das an den Pranger stellen. Das ist keine kleinere Sünde, als wenn einer irgendwelches sexuelles Vergehen auf seinem Konto hat oder wenn jemand was geklaut hat. Genauso eine Sünde. Paulus, der große Apostel, erkannte diesen Schmerz. Und gerade im zweiten Korintherbrief beschreibt er das. Das ist sein Tränenbrief an die Gemeinde, die ihm so viel Kummer gemacht hat. Eine Gemeinde mit so großen Möglichkeiten, mit ganz vielen Gaben. Gleichzeitig aber eine Gemeinde, wo sich die Leute einfach in den Rücken fallen und sich gegenseitig schlecht machen. Wohlbemerkt, als Christen. Alle begabt, aber alle irgendwie neben der Spur. Die Korinther warfen aber Paulus direkt, persönlich, vor, er würde seine Versprechungen nicht halten. Und er wäre wortbrüchig geworden. Er hatte einen Plan, ursprünglich, dass er nach Mazedonien reist und danach, wenn er zurückkommt, im Korinth überwintert. Davon lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 16. Ich werde zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonien gereist bin. Und vielleicht sogar über den ganzen Winter. Das hat er ihnen in seinem ersten Brief mitgeteilt. Zwischenzeitlich aber änderte er seinen Plan. Wenn wir Paulus, den Apostel, kennen, dann wissen wir, er hat auf Gott gehört. Und wir finden Stellen, wo er sagt, Gottes Geist hat mir oder uns verwehrt, dass wir dahin fahren oder dahin gehen. Offensichtlich hat er auch mit Gott gesprochen, nicht nur mit den Korinther. Und der Draht zu Gott war viel direkter als die Briefe, die damals sehr lange brauchten, bis sie da irgendwo angekommen sind. Kein Handy, kein WhatsApp, gar nichts. Nun wollte er aber über Korinth nach Mazedonien reisen. Und dann noch ein zweites Mal nach Korinth. Also, und er hat einfach seinen ursprünglichen Reiseplan verworfen, dann ist er aber wieder zurückgekommen. Und das war den Korinther zu viel. Diese Änderungen nahmen ihm boshafte Menschen in der Gemeinde übel. Und sie warfen ihm Unzuverlässigkeit vor. Er würde mal Hü und mal Hot sagen. Er wisse überhaupt nicht, was er wolle. Seine Worte sind nicht ja, ja und nein, nein. Und so ein Vorwurf für einen großen Apostel, der diese Gemeinde gegründet hat und aufgebaut hat, wiegen ganz, ganz schwer. Und das ist nicht nur bei Paulus so. Uns geht es genauso. Denn jeder Jünger Jesu will zu seinem Wort stehen, und möchte nicht hinterfragt werden, dass er jedes Mal noch vielleicht schwören sollte, dass er das so meint. Und das erwarten auch manche Christen von uns. Habe ich erlebt, auch in der letzten Zeit. Ich sollte einem fast schwören, dass ich das keinem weiteren erzähle. Auch wenn das ein seelsorgerliches Gespräch war. Es ist durchaus möglich, auch in anderen Bereichen. Einer ist ein ausgewiesener Spezialist in Wissenschaft oder Forschung und dennoch hat einen unzuverlässigen Charakter. Oder die Politiker, von denen wir hörten, die können sowas von reden und die haben solche Pläne und die sehen alles glasklar. Und dann stellen wir im Endeffekt, dass sie einfach glatt gelogen haben. Sie lassen ihre persönliche Integrität vermissen. Aber wie wir Menschen sind, nach 2-3 Jahren kommen sie wieder und die werden wieder von den Menschen einfach so genommen, wie sie sind. Die haben sich nicht bekehrt. Die haben auch nicht gesagt, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. So läuft das oft in der Welt. Aber ein Christ sollte stets zu seinem Wort stehen. Und das haben auch die Korinther von Paulus erwartet und haben wir gehört, auch aus dem Matthäus-Evangelium, euer Ja soll ein Ja und Nein ein Nein, jedes weitere Wort ist vom Bösen. Das Leben eines Christen sollte unbedingt mit seinen Ansprüchen in Bezug auf den Glauben übereinstimmen. Deshalb sagte Jesus das so. Man sollte sich auf uns verlassen dürfen. Auf wen sonst? Wenn Christen anfangen zu lügen und zu betrügen, wo sind wir denn? Dann stellen sie ihre Existenz als Christen in Frage. Der Apostel Jakobus schreibt heftige Worte in seinem Brief im Kapitel 5, im Vers 12. Um eines möchte ich euch vor allem noch bitten, meine Brüder und Schwestern. Schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei sonst etwas. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu. Sonst müsst ihr euch vor Gottes Gericht dafür verantworten. Meine Lieben, halten wir uns einfach daran. Vielleicht erinnern wir uns daran, wenn einer von uns das vergisst, dass es uns nicht gut steht, wenn wir die Wahrheit nicht sagen, wenn wir das Wort nicht halten. Wenn wir uns daran nicht halten, nämlich, dann werfen wir nicht nur ein schlechtes Licht auf unseren Herrn, Jesus Christus, in dessen Auftrag wir unterwegs sind, sondern wir fallen unter sein Gericht. Wir werden uns dafür verantworten müssen. Das sagt uns die Bibel an vielen Stellen. Denn wir sind doch die Jünger Jesu und wollen den Ruf unseres Meisters, unseres Retters und Erlösers nicht durch Unglaubwürdigkeit und Doppelzüngigkeit beschädigen. Natürlich, das galt damals genauso wie den Apostel Paulus. Deshalb fühlt er sich nicht nur in seiner Ehre, in seiner Persönlichkeit so hinterfragt und verletzt. Denn wenn die Menschen den Worten, die er, der große Apostel, im Alltag gebrauchte, nicht trauen konnten, umso weniger würden sie auch dem Evangelium glauben, das er predigte. Daher verteidigte Paulus seine Integrität, weil es letztendlich nicht nur um seinen Ruf ging, sondern um den Ruf Jesu. Er schreibt, habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, also nach menschlichem Denken, sodass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre? Doch Gott ist treu, sonst, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Mit anderen Worten schrieb Paulus den Korinthern, unsere Pläne, das heißt seine und seinen Begleitern, waren aufrichtig. Und die Änderungen sind alle sauber motiviert und sollten euch nur zum Besten dienen. Paulus meinte es stets gut mit den Korinther gemeint zu haben und immer ein Ja im Herzen zu haben. Und dann erklärt er, warum er Ja zu ihnen gesagt hat, zu den Korinthern, so wie sie sind. Die da einen Schaden haben und da. Aber alle Christen gemeinsam Christen sind. Gottes Ja zu seinen, also zu Gottes Verheißungen. Da lesen wir hier im Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Weil Gott in Jesus Christus ein entscheidendes Ja zu uns Menschen gesagt hat, deshalb hat Paulus ein ungeteiltes Herz für die Korinther. Er möchte genauso handeln wie Gott. Gott hat zu uns Menschen, die so verquer denken und handeln können, Ja gesagt. Dieses göttliche Ja lag aber nicht von Anfang an auf dem Leben der Korinther. Vom Haus aus lag ein furchtbares Nein auf ihnen. Und wir alle sehen uns mit diesem göttlichen Nein konfrontiert. Wie ist das gemeint? Und da kommen wir auch zu den biblischen Geschichten und zu den Verheißungen. Weil Menschen, weil die Korinther, weil wir Gott in unserer sündigen Natur ablehnen, weil wir gegen ihn rebellieren, stehen wir in der Schuld. Das ist die eigentliche Sünde. Jeder hat einen persönlichen Schuldbrief, der Forderungen Gottes gegen ihn beinhaltet. Davon lesen wir in Kolosser 2. Und diese Schulden, die wir aufgrund unserer Vergehen, unserer Sünden bei Gott angehäuft haben, die müssen abgelöst werden. Die mussten damals abgelöst werden und die müssen immer noch abgelöst werden. Deswegen, wenn es nicht geschieht, weil wir dafür selber nicht zahlen können, deswegen warten Tod, Verdammnis und ewige Hölle auf uns. Und Jesus beschreibt dieses göttliche Nein, indem er sagt, es gibt kein größeres Nein als Gottes Zorn, unter Gottes Zorn zu sein. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und damit bestätigt er das, wie Jesus das sagte. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Text aus dem ersten Korintherbrief sagt uns aber, in ihm ist das Ja geschehen. Und dieses Ja ist unzertrennbar mit der Person Jesu Christi verknüpft. Denn Gottes Sohn hat am Kreuz den Schuldbrief, den er mit all seinen Forderungen gegen uns gehabt hat, ausgelöscht durch Jesu Tod. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Deshalb, zu jedem Sünder, also zu jedem von uns auch, der Jesus als seinen Stellvertreter und Retter annimmt, sagt Gott Ja. Das ist die Bedingung. Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, bedingungslos im Glauben anzunehmen, zu dem, der das tut, sagt Gott Ja. Das Ja ist in Christus. Wer ihn annimmt, dann hört er das Ja Gottes. Wer das nicht tut, auf den wartet auf ein Nein. In Christus immer Ja, niemals Nein. Wer an Gottes Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wenn ein Sünder heute sich mit dem Heiligen Gott in Christus, sich dem Heiligen Gott in Christus nähert, dann hört er von Gott nur ein Ja. Gott, ich komme zu dir. Ich Sünde. Liebst du mich? Ja. Vergibst du mir meine Schuld? Ja. Nimmst du mich an, so wie ich bin? Ja, hilfst du mir, durch deinen Heiligen Geist mich zu verändern? Ja. Wirst du mir mehr Kraft geben, dir zu dienen? Ja. Wirst du mich bewahren? Ja. Habe ich das ewige Leben in dir? Ja. In Christus ist das Ja geschehen. Und wenn wir in Christus bleiben, dann bleiben wir in Gottes Ja. Wir können alleine nichts schaffen. Aber wenn wir in Christus glauben, dann schafft das Christus in uns. Und das ist die Antwort auf Gottes Ja zu uns. In Christus bleiben, in diesem göttlichen Ja. Ich wünsche uns, dass wir so leben können in Jesus und so bleiben können. Paulus sagt also, wie könnte ich in meiner Beziehung zu euch wankelmütig werden, wenn doch in Jesus, den ich euch gepredigt habe, für euch, für mich und für alle anderen, die an Jesus Christus glauben, ein Ja gesprochen wurde. Dann ist es nur konsequent von mir, dass ich zu euch stehe. Und wir sehen weiter in diesem Text, dass Jesus zu allen Verheißungen Gottes, die er gesprochen hat, schon im Alten Testament durch seine Propheten, ein Ja gesagt hat. Er bejaht diese Verheißungen. Und wir merken, und wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, das Neue Testament, er erfüllt zugleich die meisten von den Verheißungen Gottes. Alleine an diesem Tag, an dem er starb, hat er ganz, ganz viele Verheißungen Gottes erfüllt. Er erfüllt Gottes Verheißungen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Luther übersetzt das etwas griffiger, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Das bedeutet, dass sich in Jesus Gottes Verheißungen erfüllt haben. Wie können wir das begreifen? Vielleicht, wenn wir uns in die Situation der beiden Jünger versetzen, die unterwegs nach Emmaus waren, nachdem Jesus auferstanden ist. Jesus war für sie gestorben. Und alle ihre Hoffnungen waren einfach weg. Sie haben so viel gehofft. Sie haben gedacht, Jesus bleibt immer und dann wird das neue Reich kommen und die werden neben Jesus sitzen. Sie haben sich im Grunde genommen so ein bisschen ein irdisches Reich vorgestellt. Die ganze Pracht. Und nun waren sie traurig, gingen zurück nach Hause und da gesellt sich zu ihnen der Auferstandene. Sie waren so aufgewühlt, so enttäuscht. Vor allem über den Tod Jesu. Und da kommt Jesus zu ihnen und sagt, ja, er erklärt ihnen, legt ihnen aus, alles, was über ihn, den Messias, den Retter, die Propheten gesagt haben, was in der Schrift steht. Er sagt Punkt A, dort lesen wir Folgendes, das hat sich da und da erfüllt. Steht das und das, das hat sich da in diesem Moment erfüllt. Er ist mit ihnen durchgegangen, die Verheißungen, und die haben immer größere Augen gemacht. Und ich weiß nicht, wie groß die Augen dann geworden sind. Auf jeden Fall haben sie es verstanden. Paulus schreibt, auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Zu jeder Verheißung, die Gott uns gibt, sagt Jesus selbst Ja. Und Amen, in ihm haben sich erfüllt. Allerdings müssen wir auf etwas Wichtiges achten. Es gibt in der Bibel verschiedene Verheißungen, das stimmt. Es gibt Verheißungen des Segens, aber es gibt auch Ankündigungen des Gerichts. Und ich finde interessant, wenn man hier genauer liest, da findet man das Wort Apagelia, und das bedeutet sowohl Ankündigung wie auch Nachricht, aber auch Verheißung. Wie kann man das erklären? Naja, Gott hat für uns nicht nur Segen, sondern er kündigt auch Fluch an, je nachdem, wie wir uns verhalten, könnte man so sagen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, 5. Mosebuch, Vers 27, Kapitel 27, Abvers 11. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgewandert ist. Seid ihr dabei? Ja. Dann mussten sie durch die Wüste, wisst ihr noch, sehr lange, ja, genau. Und dann standen sie am Jordan und haben erstmal das gelobte Land gesehen. Und da war noch der Mose da und so weiter. Und kurz bevor der Mose starb, bevor sie über Jordan gegangen sind, gab er dem Volk Israel eine Anweisung, was sie beim Betreten des gelobten Landes tun sollten. Nämlich, Mose befahl dem Volk, dass einige der Stämme sollen sich auf dem Berg Gerizim aufstellen. Dort wird Gott Segnungen aussprechen. Die restlichen Stämme sollen sich aufstellen auf dem Berg Ebal. Dort wird Gott Fluche aussprechen. Eine eigenartige Geschichte. Vom Berg Ebal wurden Flüche gelesen. Sie sollen das Volk treffen, wenn sie sich so und so verhalten. Also nicht wie Gott möchte. Und von dem Berg Gerizim wurden Segnungen ausgesprochen. 12 Segnungen, Verheißungen und 12 Flüche. Ankündigungen des Gerichts. Und das ganze Volk sollte mit einer Stimme antworten. Habt ihr das verstanden? Ja, Amen. Und das haben sie gemacht. Zu jedem Fluch haben sie Ja und Amen gesagt und zu jeder Verheißung. Sie riefen Amen, so soll es sein. Ja, so soll es sein. 2 Berge. Gut, wir gehen ein paar hundert Jahre weiter. Und zwar, wir gehen nach Golgatha. Auch ein Berg, eher ein Hügel. Dort war nur ein Israelit zugegen. Jesus Christus. Er hing am Kreuz. Dort wurde er für uns zu Sünde gemacht. Lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Er hing dort, als wäre er der einzige Sünder auf der ganzen Welt, um stellvertretend für uns zu sterben. Er stand für uns vor Gott und zu allen Gerichten Gottes, die eigentlich auf uns fallen sollten, zu jedem Fluch, sagte Jesus am Kreuz, ja, Amen, so soll es sein, das nehme ich auf mich. Sie sollen gerettet werden. Dafür bezahle ich. Und weil er das tat, können wir so sicher sein, dass alle Verheißungen Gottes in Jesus für uns ein Ja und Amen sind. Er hat den ganzen Fluch Gottes auf sich genommen. Und wenn wir ihn glauben, Jesus annehmen, dann fließen die Verheißungen Gottes zu uns. Wenn er die Verheißungen des Gerichts über meine Sünde getragen hat, dann kann ich gewiss sein, dass die Verheißungen des Segens auch zu mir fließen werden. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Lesen wir im Römerbrief. Die Frage an uns heute ist, will ich ein Jahr Gottes leben? Will ich in Gottes Verheißungen leben? Will ich zu Gottes Verheißungen Ja sagen durch mein Leben? Natürlich auch dadurch, dass ich ein ehrlicher Christ bin. Wenn ich Ja sage, meine ich Ja und Nein und Nein. Aber damit ist unser ganzes Leben gemeint. Kannst du das so sagen? Ich will Gottes Verheißungen leben. Wenn du das sagen kannst, dann können wir jetzt alle laut sagen, wer will? Ja, ich will Gottes Verheißungen leben. Der himmlische Vater hielt sein Versprechen meine Sünden in seinem Sohn Jesus Christus zu bestrafen. Deshalb kann ich sicher sein, dass er mir in und mit Jesus alles geben wird, was ich brauche, wenn ich in ihm, in Jesus bleibe. Wie wunderbar ist das? Wie herrlich! Stimmt da was nicht? Grinsen manche so. Ah, hat sich verändert. Halleluja! Wir sind am Ende der Predigt angelangt, in höchster Zeit, ja? Okay. Also noch einmal als Erinnerung: Ein Christ sollte stets zu seinem Wort stehen. Das merken wir uns heute. Warum? Weil Gott zu seinen Verheißungen steht. Und weil dieser Gott seine Verheißungen bejaht und erfüllt in Jesus Christus. Das ist ein Leben im und aus dem Glauben. Das ist ein Leben in Jesus. Ich möchte beten und wir stehen dazu auf, ähnlich wie zum nachfolgenden Lied, das wir hören werden. Und das Lied nimmt dieses Thema auf. Himmlischer Vater, wir können das, was in deinem Wort steht, nur durch den Glauben verstehen. Dein Wort hat bewirkt, dass es diese Welt überhaupt gibt, dass es uns gibt. Und wir Menschen haben uns gegen dich gewandt und verfielen in eine Sündhaftigkeit. Aber du hast uns nicht uns selbst überlassen, denn du hast immer an die Kinder der Verheißung gedacht, in deinem Volk und später durch Jesus Christus bei allen, die an Jesus Christus und durch ihn an dich glauben. Und wir stehen heute vor dir als Kinder der Verheißung. Wir schauen zu dir, denn du bist unser Lohn. Und bis wir unser Ziel einmal erreicht haben, bei dir zu sein, gilt es einfach dir zu vertrauen, dass wir im Glauben leben, dass wir das eines Tages alles schauen werden, was du uns in deinem Wort sagst und versprichst. Herr, bitte hilf uns, dass wir wirklich in Jesus bleiben und dass Jesus in uns lebt und dass er durch uns dein Ja sagt und spricht. Amen.